Ich habe das letzten Sonntagabend angeschnitten oder als Thema reingebracht, aber in einer ganz anderen Form, mehr auch als Gedankenanstoß. Aber etwas beschäftigt mich seit zwei, drei Wochen thematisch unter anderem, aber so beim Lesen fielen mir Dinge auf, die ich gerne mit euch teilen würde. Die Frage, die ja immer wieder auftaucht, auch bei Christen, ist: Können wir den Heiligen Geist betrüben? Können wir ihn betrüben? Ich betone, wir sprechen hier heute nicht von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist ein ganz anderes Thema. Die kannst du sowieso so nicht begehen. Da sind ganz andere Voraussetzungen. Wenn das ist. Also das kannst du abhaken, es hat damit nichts zu tun. Aber können wir den Heiligen Geist betrüben? In Epheser 4, Vers 30 steht: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Also, diese Textstelle sagt, wir sind also in der Lage, den Heiligen Geist zu betrüben. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da heißt es: Den Geist löscht nicht aus. Die Anmerkung sagt, unterdrückt ihn nicht, dämpft ihn nicht. Luther-Übersetzung, Schlachter, glaube ich, die meisten Übersetzungen sagen: Den Geist dämpft nicht. Ich weiß nicht, was Leute da denken, an Dampfnudeln oder keine Ahnung, was für. Also, dämpft ihn, löscht nicht aus. Wir wollen uns anschauen, was die Bibel dazu sagt. Also, wir können ganz klar in unseren Zusammenkünften, in der Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben den Heiligen Geist auslöschen und wir können ihn auch betrüben. Ich will das Wort betrübt nicht erklären. Lesen wir aus der Studienbibel das Wort, das dort steht. Das Wort für betrüben ist lypeo. Das kommt von Lype, und Lype bedauert bedeutet Trauer oder Traurigkeit. Also wenn da steht, betrübt nicht den Heiligen Geist, dann steht da das, also wie gesagt, das Wort Lypo, und dieses Wort bedeutet Trauer, trauern. Es bedeutet jemanden betrüben, jemand traurig machen, jemand Betrübnis verursachen. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es verschiedene Formen von Betrübnis sein oder auch betrübt sein, traurig sein. Wir haben zum Beispiel, das bringe ich euch dann doch mit rein, da gibt es das Wort Penteo, das bedeutet jammern, klagen. Dann gibt es das Wort Treneo, bedeutet weinen, etwas beweinen. Kopto, sich an die Brust schlagen, ein nach außen gezeigtes Trauern. Siehst du, ich bin traurig. Paulus drückt in 2. Korinther seine innere Trauer aus. Dennoch beinhalten Lypeo und Lype nicht notwendig das Zeigen der Trauer nach außen. Es hängt davon ab, ob der Einzelne seine Trauer zeigen will oder nicht. Also grundsätzlich, wir sehen also, wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn traurig machen. Ich habe dann so, auch als ich mich mit diesen Bibelversen auseinandersetzte, habe ich so ein bisschen reflektiert. Mir fielen, ich schätze mal, dass der Heilige Geist das so gezeigt hat, mir fielen Dinge ein, wo ich auf einmal, obwohl es keinen gewissen Anlass dazu gab, traurig war. Auf einmal total traurig. Und wir kommen dann auf den Gedanken, was ist nur los mit mir? Was ist nur los mit mir? Und ich erinnerte mich an so ein paar Situationen, wo ich so traurig wurde. Und das Interessante für mich war, dass der Heilige Geist mir sagte, du hast in dieser Situation das empfunden, was ich empfunden habe. Der Heilige Geist sagte, du hast mich betrübt, du hast mich traurig gemacht und ich habe in dir getrauert und diese Trauer hast du gemerkt und du hast gedacht, du bist traurig. Aber in Wirklichkeit hast du mich betrübt und du hast mir Betrübnis verursacht. Du hast mir Traurigkeit verursacht. Ich fand das sehr interessant. Denn wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es mega viele Dinge, sagen wir, wo wir sagen können, wo wir den Heiligen Geist betrüben. Aber ich bin heute Morgen nicht hier, um uns ein Sündenregister vor die Augen zu halten. Ich möchte das einfach noch weiter erklären. Also das Wort betrüben enthält auch eine gewisse Zärtlichkeit. Wir können nur jemanden betrüben, der uns lieb hat und der eine reale Person ist. Jemand, der keine reale Person ist, den kannst du nicht betrüben, oder? So, jemand sagte mal, die Bengel in der Nachbarschaft betrüben uns nicht, wohl aber unsere eigenen unerzogenen Kinder. Da können wir betrübt werden. Wir haben so viel investiert, wir haben alles gemacht für dich. Und jetzt haut rein, das betrübt einen dann. So, oder will einen betrüben als Eltern, im Natürlichen. Wir liegen dem Heiligen Geist ganz besonders am Herzen. Er liebt uns. Er hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung. Er kann von uns betrübt werden. Was ich gleich zu Anfang mit festhalten möchte, ist, selbst wenn wir den Heiligen Geist betrüben, weicht der Heilige Geist nicht von unserem Leben. Wir müssen eines wissen, der Heilige Geist wohnt in uns und die Bibel sagt, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Im Alten Testament sehen wir den David, als er sündigte und da bekam er Schrecken und er merkte auch, welche Konsequenzen seine Taten hatten. Und David betete, nimm bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das brauchen wir im Neuen Testament nicht mehr zu beten. Denn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist bleibend in uns ist und dass er uns versiegelt hat bis in Ewigkeit. So, wir können ihn trotzdem betrüben. Ich sagte es am letzten Donnerstagabend, das werfe ich auch nochmal kurz ein. Es gibt einen Unterschied darin, ob der Heilige Geist in uns lebt und dann, oder auch auf uns ruht. Was ich erlebe und erfahre ist, dass der Heilige Geist nicht nur in mir wohnt, sondern dass er sich niederlässt, auf mir ruht. Wir hatten das vor einiger Zeit hier, jemand hatte ein Bild und manche haben gestaunt. Der Heilige Geist, der Herr suchte uns und der Herr sagte, ich würde gerne auf dir ruhen, ich würde gerne auf dir zur Ruhe kommen. Würdest du gerne der Ort sein, an dem ich ruhen kann? Für manche war das, Gott will auf uns ruhen, ja. Und der Heilige Geist ist auch sehr sensibel. Wenn wir daran schauen, er wird verglichen mit einer Taube. Und der Heilige Geist, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, erfüllt werden vom Heiligen Geist, dann wohnt er in uns. Und dann ist er bleibend in uns. Es sei denn, wir beenden unsere Gemeinschaft mit Jesus und wir sagen, ich will diesen Erlöser nicht mehr. Wir schmeißen Jesus aus unserem Leben und wir sagen, lass mich in Ruhe. Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will mein Leben ohne dich leben. Also wir können natürlich ihn ausschmeißen. Er wird nicht sagen, haha, Pech gehabt, hast mal ja gesagt, jetzt habe ich dich. Nee. Sondern wir können tatsächlich auch das Heil wieder verlassen. Wir hatten das neulich mal angeschaut. Paulus verwendet immer Formulierungen wie, wenn ihr dabei bleibt. Also man kann auch da aussteigen. Wir wissen selber aus unserem eigenen Leben, wenn Sünde oder Dinge uns verhärtet haben, dass wir selber uns entfernt haben, aber wir haben auch gemerkt, Mensch, diese Beziehung zum Heiligen Geist ist nicht so zum Herrn, ist nicht so, wie sie vorher war. Also grundsätzlich erstmal dieses Gebet von David, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist ein alttestamentliches Gebet, brauchen wir so nicht mehr beten, weil wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag hin, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und doch, wenn wir Jesus sehen, als er im Jordan ist und dort getauft wird, und dann sehen wir, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn niederkommt und sich auf ihn setzt. Und der Himmel geht auf, und Gott, der Vater, sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe wohlgefallen an ihm. Deshalb lagere ich mich auf ihn. Gott lagert sich nicht auf jedem Menschen. Er wohnt in jedem Menschen. Aber nicht alle Menschen oder sagen wir wenige Menschen bieten ihm einen Ruheplatz. Einen Platz, wo er sagt, Heiliger Geist, du bist willkommen und ich will in Übereinstimmung mit dir mein Leben leben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir perfekt sind. Aber es geht um unsere große Grundhaltung. Wenn wir zum Beispiel Menschen sind, die verärgert oder verbittert sind auf andere, dann ist der Heilige Geist bei uns. Er wird alles tun, um uns in Versöhnung zu bringen. Aber wenn wir dieses Verhalten haben, sind wir nicht Menschen, auf denen er ruht. Er ruht nicht auf Menschen, die mit Anklage und Verbitterung sind. Er wohnt in ihnen, aber er ruht nicht auf ihnen. Wenn der Heilige Geist auf einem Menschen ruht, dann hat das Auswirkungen in sein Umfeld. Und ich habe gesagt, Herr Heiliger Geist, und ich habe gesagt, Herr, ich will eine Person sein, auf der du ruhen kannst. Und ich habe in Holland, als Marita und ich jetzt dort waren, ich habe das nochmal ganz klar mit einem Statement erneuert. Ich habe gesagt, Jesus, Herr und Vater und Heiliger Geist, wie nennen wir die jetzt? Ich spreche mal mit denen, mal unterschiedlich. Ich sage, Herr, du darfst in mir alles töten, was dich hindert, daran hindert, mich nicht als Ruheplatz zu wählen. Ich will eine Person sein, auf der du ruhst, auf der du in Frieden ruhen kannst. Deshalb erlaube ich dir, töte alles in mir, töte alles in meinem Leben, auch in meiner Seele, was dich behindert. Du darfst es töten und entfernen. Und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er das auch so macht. Beachte, ich sage noch einmal, er wohnt in uns, wir sind erfüllt worden von ihm, aber er möchte gerne auf uns ruhen. Und dann fangen wir an, du fängst an, Menschen zu berühren und ohne dass du viel tust, durch die Berührung mit dir werden Menschen auf einmal gesund oder befreit oder geheilt. So wie wir das auch in den letzten Monaten hier erlebt haben. So, wir haben erlebt, wie der Heilige Geist einfach Menschen berührte hier im Gottesdienst, ohne große Worte. Und ich komme gleich nochmal dazu. Also wir liegen dem Heiligen Geist ganz besonders am Herzen. Er liebt uns. Er hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung. Und er kann von uns betrübt werden. Nochmal zu Jesus. Jesus sagte, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Siehe Gott, ich komme mit einem einzigen Ziel und zu einem einzigen Zweck. Ich will deinen Willen tun. Ich will deinen Willen tun. Und Gott sagt, der gefällt mir. Auf dem ruht jetzt mein Geist. Auf ihm lege ich meinen Geist. Schauen wir uns noch mal kurz an, wie entsteht Trauer, Betrübnis bei uns? Also vielleicht im Alltag, im Leben. Reaktionen auf einen Verlust. Wir sind zum Beispiel traurig, wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht. Beim Tod eines geliebten Menschen trauern wir. Ich denke so noch daran, als vor 4 Jahren, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, unsere Enkeltochter starb, habe ich getrauert. Ich wusste natürlich, wo sie war. Der Herr hat mir erlaubt, 3-mal in den himmlischen Bereich zu kommen und sie auch zu sehen. Und ich weiß noch, das 3. Mal, als ich sie dann sah, ich saß dort in meinem Büro, die Beisetzung, Verabschiedung war schon einige Zeit her, aber ich hatte so ein Bild von der kleinen süßen Maus in der Hand und ich saß da in meinem Büro auf meinem Sessel und ich war so traurig, ich weinte. Ich sagte, mein lieber kleiner Schatz, Opa wäre so gerne mit dir spazieren gegangen. Opa hätte dich so gerne an der Hand genommen. Und dann nahm mich der Herr in den himmlischen Bereich hinein. Vorher war ich außen, im Außenbereich, in diesem Lichtbereich, wo er und die Jana, auch unsere Enkel, raustraten. Aber diesmal war ich im Innenbereich. Und ich war wie ein Zuschauer, der inkognito da ist, der nicht entdeckt ist. Natürlich weiß der Herr, dass ich zugeguckt habe. Und ich sah, wie der Herr da steht und sie saß hier in seiner Hüfte und er erklärte ihr gerade Dinge. Da waren noch andere Kinder, die ich sah. Das Interessante für mich war, sie war ja als Baby gestorben, aber ich habe im Himmel keine Babys gesehen. Und die kleine Jana, sie war auch 6, 7, 8, 9, vielleicht auch 10, also ich habe da mit dem Schätzen immer ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich vertue mich da jedes Mal, ich habe jetzt neulich waren Eltern mit ihrem Mädchen, ich sage, und wie alt ist denn euer Schatz? Naja, ich hätte so getippt, sie war so klein, habe ich gesagt, 6, 7 vielleicht. Ja, sie ist schon 9. Habe ich gedacht, ja, das könnte auch sein. Und so, Diana, sie saß an seiner Hüfte und er erklärte ihr was. Da waren grüne Wiesen, es waren dort verschiedene Dinge, die ich sah. Und ich schaute zu und ich sah nur, dass sie überaus glücklich war, es ihr total gut geht. Und dann wurde ich wieder rausgetan. So, also es gibt eine Ewigkeit, es gibt einmal ein Dort bei Gott sein. Trotzdem, obwohl ich sie da gesehen habe, als ich wieder da war oder außerhalb dieser Vision war, war ich trotzdem weiter traurig. Warum? I miss you. Ich habe sie vermisst. Ich habe sie vermisst. Und ich vermisse sie auch heute noch. Das wird sich wahrscheinlich auch nie legen. Also bei uns, wie entsteht Trauer? Tod eines geliebten Menschen, wenn wir an einer Aufgabe scheitern oder unsere Träume zerplatzen, wenn wir von unserer Umwelt abgelehnt werden oder wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren oder aufgrund von Krankheit oder Alter oder irgendeine Fähigkeit einbüßen. Worüber Menschen traurig werden können, das ist vielfältig. Wie entsteht Trauer, Betrübnis beim Heiligen Geist? Was macht sein Herz traurig? Ich müsste mit euch also endlos Bibelverse lesen, das wollte ich aber nicht. Lies einfach Epheserbrief, am besten auch Epheser ab Kapitel 4 bis zum Ende. In diesem Kontext steht ja betrübt nicht den Heiligen Geist, Epheser 4, Vers 30. Und dann siehst du auch Dinge, die angeschnitten werden, die zu dieser Betrübnis führen können. Der Heilige Geist, wie können wir ihn traurig machen? Also wir wollen es ja nicht, wir suchen ja jetzt nicht irgendwie einen Weg, wie können wir ihn traurig machen, ist klar. Er ist traurig, wenn unsere Partnerschaft mit ihm in die Brüche geht. Wenn wir ihn einfach verlassen und ihn links liegen lassen. Wenn wir unser geistliches Leben sterben lassen. Er hat alles getan, investiert, damit wir geistlich wachsen und vorankommen. Und wenn wir das sterben lassen, oder indem wir unsere Beziehung mit ihm einfach vernachlässigen. Jemand, der liebt, möchte gerne mit dem anderen zusammen sein, den er liebt. Der Heilige Geist liebt uns. Der Heilige Geist ist Liebe, Gott der Vater ist Liebe, Jesus ist Liebe. Sie sind Liebe in Person. Sie lieben uns und sie wollen gern mit uns zusammen sein. Marita und ich, wir waren ja in Holland und ich muss sagen, wir waren schon zwei verrückte Hühner. So will ich uns mal benennen. Wir haben nämlich, Marita hat nämlich so, wir haben geschaut, was können wir einfach mal so ein bisschen entsorgen, auch mal in alte Kisten reingeschaut. Dann haben wir eine Kiste entdeckt, voller Liebesbriefe. Die Liebesbriefe von Marita und mir. Da waren wir noch nicht verheiratet. Die haben wir mit nach Holland genommen. Und jetzt haben wir morgens in Holland, ich bin ja kein Frühstücker, aber wenn ich mit Marita im Urlaub fahre, frühstücke ich jeden Morgen. Das gehört sich für mich so. Genauso, wenn du auf eine Konferenz gehst oder ich, dann frühstücke ich. Man hat es ja bezahlt. Aber hier tue ich es als Gemeinschaft mit Marita, einfach, dass wir zusammen frühstücken. Und dann haben wir das Wort gelesen, wir haben zusammen gebetet. Und dann haben wir uns rangesetzt, aufs Sofa beide gesetzt und dann haben wir Liebesbriefe gelesen. Ja, ich sag dir, von 1973 an und wir sagen, dann hat sie gelesen, was sie mir geschrieben hat, ich habe geschrieben, was ich geantwortet habe. So waren wir ständig am Hin und Her lesen. Wow, was wir alles geschrieben haben. Und wow, wie verliebt. Bis über beide Ohren. Du musst dir vorstellen, als dann die Zeit kam, sie ist ja ein Jahr früher zur Bibelschule, zum theologischen Studium nach Beröa gegangen. Und ich habe manche Monate jeden Tag geschrieben. Oder vielleicht einen Tag mal ausgehalten. Jeden Tag. Sie hat manchmal auch jeden Tag geschrieben, aber sie rief vor allem jeden Tag an. Jeden Tag Telefonzelle, Herbert anrufen. Und dann haben wir, wie schade, du bist so viele hunderte Kilometer von mir weg. Wärst du doch jetzt bei mir. Und sie, ja Schatz, ich vermisse dich auch so. Wenn doch diese Zeit der Trennung, man sah sich ja zwischendurch, aber diese Zeit der Trennung vorbei war. Verliebt, Liebe, das ist bis heute so. Marita konnte nicht mit zur Bundeskonferenz, sie war ja mit angemeldet dort. Und es ist so, wir machen halt alles zusammen. Wir sind ein Team. Und wir sind immer noch verliebt. Ja? So, also die Briefe sind schon heiß, die kriegt ihr aber gar nicht zu lesen. Denn wir haben gesagt, wenn wir mal das Zeitliche sehen, wir werden, nachdem wir sie jetzt, ja, sind nicht ganz fertig gekommen, so viel zu lesen gibt es. Aber danach werden wir sie dann verbrennen. Denn wenn wir sterben und ihr unser Haus aufräumt, dann werdet ihr einen Karton suchen. Wo sind die Briefe? Das vermiese ich euch in diesem Augenblick. Ihr werdet sie nicht bekommen, nur das wisst ihr jetzt. Okay, so. Aber das ist Liebe, wann man vermisse. Und so geht es dem Heiligen Geist. Ich konnte mich, auch in dieser Zeit befasste ich mich mit ihm, der Gemeinschaft sucht. Er sucht es, mit uns zu sein. Es ist ja schön, Marita am Telefon zu haben. Aber es ist doch was anderes, wenn sie im Arm ist. Wenn sie da ist und wenn du drücken kannst oder wenn du einen Schmusi-Busi machen kannst. Und was, verstehst du? Natürlich mit dem gewissen christlichen Distanz. Ja, ja, sagst du jetzt. Okay, gut. Also, es ist so, lieb, wenn man jemanden liebt, möchte man mit ihm zusammen sein. Man tut alles und man kann auch den anderen betrüben. Marita kommt ja jetzt nun mal aus einem ganz christlichen Elternhaus. Ich sage immer, sie ist mit der Bibel unterm Arm zur Welt gekommen und Sprachenreden, habe ich immer so gesagt. Sie ist halt aus ein frommes Kind des Hauses. Ich dagegen ein total gottloser Mensch gewesen. Genau das Gegenteil, ungehobelt. Ja? Und sage ich mal, Worte, die aus meinem Hintergrund, die man sprach, die man gar nicht schlimm fand, mit solchen Worten habe ich sie dann manchmal betrübt. Da habe ich gesagt, oh Mann, Verwandlung ist nötig, um den anderen nicht zu betrüben. Ja, natürlich, hat Maria, jetzt habe ich nichts mit dir zu tun. Ich merkte, wow, das, wie, was ich jetzt gesagt habe und wie ich es gesagt habe, das machte sie gerade traurig. So, das haben wir in den Briefen auch nochmal festgestellt. Und ich habe so gedacht, oh Mann, Herbert, was warst du früher, ein ungehobelter Typ. Aber weißt du, der Herr hat verwandelt, vielleicht Marita auch. Ja, aber auf jeden Fall, so wie man damals Dinge vielleicht sagt oder ich in den Anfängen Dinge sagte, waren ganz anders. Du merkst dann, wenn die Briefe, je länger man geschrieben hat, ein Jahr, jetzt ging es ins zweite und dritte Jahr schreiben. Wir haben ja mal, ich habe Marita, wenn ich auf Dienstreise bin, dann habe ich ihr von unterwegs Liebesbriefe geschrieben. Auch später als Pastor, als wir Gemeinde gründeten. Sie war zu Hause, sie musste die Kinder versorgen. Und ich war irgendwo, ich musste ja hin, ich musste ja meinen Dienst tun. Aber ich habe sie so vermisst. Manchmal habe ich ihr eine Schallplatte, ihr wisst doch damals, diese Plastikdinger, die so schwimmend auf einem Teller sich drehen. Unterwegs sowas gekauft und geschickt und, liebes, so wann sehen wir uns wieder. Ach, es war so richtig auch schnulzig. Ne? Aber so, das war so der Ausdruck meines Herzens. Ich liebe dich, ich vermisse dich. Also jetzt, als sie nicht zur Tagung mit konnte, ich habe gesagt, weißt du, Schatz, ich melde mich auch ab. Ich fahre jetzt auch nicht zu der Konferenz. Ich habe keinen Bock, ohne dich da rumzulaufen. Warum? Wir gehören zusammen. Man will nicht alleine gehen. Das geht ihr so, das geht uns so. Was machen wir? Wie früher telefonieren. Aber einen Brief habe ich diesmal nicht geschrieben. Wir haben ein Liebespaar getroffen, die haben gesagt, oh, schade, wir haben uns immer nur WhatsApps geschrieben, hätten wir doch lieber Briefe geschrieben. Okay, ja, das kannst du ja noch nachholen. Briefe schreiben per Hand, das ist schon was anderes, als eine WhatsApp mal rüber zu tickern. Kann ich dir sagen, hat ein ganz anderes Feeling. So, also der Heilige Geist sehnt sich nach Beziehung mit uns. Und es, wenn Marita sagt, ich habe keine Zeit für dich, Herbert, und ich habe keine Lust, jetzt mit dir da zu sitzen und Händchen halten oder mit dir zu reden, dann wäre ich traurig gewesen. Und auch wenn sie heute sagt, mit dir will ich gar nicht so nah zu tun, ich koche dir Essen, Herbert, und sei doch zufrieden, dass ich dich versorge, dass du alles hast. Ja, da wäre ich nicht zu, dann, da ist, bist du doch nicht zufrieden mit. Nein, weil du möchtest doch Liebe geben und Liebe auch empfangen. Und das ist so toll, dieses Miteinander. Und der Heilige Geist, er sehnt sich danach, mit uns zusammen zu sein, mit uns im Alltag zu sein. Er sagt, ich würde gerne auf dir ruhen, ich würde mich auf dir lagern. Ich möchte nicht nur der sein, der dich in den Himmel transportiert. Ich möchte nicht nur der sein, der dein Lehrer ist, der dich unterrichtet, wie du als Christenmensch lebst. Ich möchte auch jemand sein, der auf dir ruht und durch den ich mich einfach in dieser Welt entfalten kann. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du darfst mich haben. So eine Person will ich sein. Also wir können ihn betrüben, indem wir traurig machen, indem wir ihn vernachlässigen. wenn seine wunderbaren Pläne, die er mit uns hat und für uns hat, scheitern und zerplatzen, weil wir seine guten Wege und Pläne ablehnen und unsere eigenen gehen und sie vielleicht für besser finden, obwohl er weiß, Jesus ist der Weg für uns und die Wege Jesu für uns sind immer die besten. Und doch entscheiden wir uns. Wir wissen logisch, theologisch, die Wege Jesu sind immer die besten. Aber schauen wir doch mal im Alltag, wie oft entscheiden wir uns gegen die guten Wege und wählen Wege zweiter Wahl. Ja? Und da hat der Heilige, dann verlässt er uns nicht, sagt, mit dir kann ich nichts anfangen. Nein, er kommt und er bemüht sich und er tut alles, damit wir doch wieder in die Beziehung hineinkommen mit ihm, mit der und mit dem Herrn. Wenn wir den Herrn im Alltag verleugnen, überlegt doch mal, ich bin mit Marita unterwegs gewesen und jemand hat gesagt, wer ist sie denn? Wer ist denn die? Naja, die kenne ich, die geht bei uns in die Gemeinde. Ja. Statt zu sagen, das ist meine Verlobte. Ja. Aber dann hätte er, das wäre geschehen. Ja, sie ist, ich bin mit ihr in der Gemeinde. Ich verleugne sie. Und wie oft verleugnen wir den Herrn im Alltag? Wie oft verleugnen wir den Heiligen Geist? Wir betrügen ihn damit. Er bleibt bei uns. Aber er sagt, schade, ich würde so gerne eng mit dir zusammenlesen sein. Wir merken, der Heilige Geist ist nicht irgendeine Kraft, nicht nur irgendeine Substanz. Der Heilige Geist ist eine Person. Die Bibel sagt, der Heilige Geist leitet, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist setzt in Dienste ein. Der Heilige Geist ist eine Person, die voll aktiv ist, wie der Vater eine Person ist und Jesus eine Person ist. Wenn wir uns entscheiden zu sündigen und in Sünde zu leben, dann betrüben wir ihn. Und wenn wir ein unheiliges Leben führen, zum Beispiel, einfach nur mal so, das ist, wie wir ihn betrüben können. Ich sagte, betrüben ist jemand beleidigen. Man kann auch sagen, wir fügen ihm dadurch Schmerzen zu. Wenn wir jemanden betrüben, empfindet er Schmerz. Der Herr empfindet Schmerz. Gott, der Vater selber empfindet Schmerz. Gott, der Vater ist ja eine Person, er ist ein Geist mit einer Seele und einem nicht irdischen Leib. Ja, so. Wir werden mal Leiber haben, wie der Vater und der Sohn, der Heilige Geist sie haben. Und Gott kann betrübt sein. Ich habe mal eine ganze Seite Bibelstellen rausgedruckt. Nicht Bibelstellen, und Jesus sah Jerusalem an und weinte. Nein, aus dem Alten Testament Bibelverse, wo geschrieben steht, dass Gott zum Beispiel zum Propheten sagt, du bleibst jetzt draußen, ich ziehe mich zurück, ich fühle Schmerzen und ich gehe und weine jetzt. Und dann geht Gott in irgendeine Ecke seines riesigen Himmelreiches und weint. Und es gibt im Alten Testament viele Bibelstellen, oder manche Bibelstellen, ich sagte etwa eine DIN A4-Seite, hatte ich mal ausgedruckt, wo Gott weint, wo er trauert. Zum Beispiel, wenn wir sehen, wenn Israel sündigte, dann trauerte er, dann weinte er. Es war ihm nicht egal, weil er wusste auch, dieses Volk, das er liebt, durch ihre Sünde, durch ihren Lebensstil, bringen sie sich selber jetzt in Unglück hinein. Und er trauerte. Genauso weinte Jesus, genauso trauert auch der Heilige Geist. Löscht nicht aus, haben wir gesagt, 1. Thessalonicher 5, 19, den Geist löscht nicht aus. Wenn das Wort auslöschen, ich sagte, manche Übersetzungen sagen dämpfen, in der Bibel benutzt wird, geht es dabei um Feuerlöschen. Der Heilige Geist ist ein Feuer, der in jedem Gläubigen lebt. Du musst sehen, der Heilige Geist als Person ist eine Person, die aus Feuer ist. Eine feurige Person, eine Feuerperson. Aber eine Person, die eine Seele hat. Er hat genau, der Heilige Geist hat eine Seele und der Heilige Geist hat auch einen Geist, Heiliger Geist. Und die Bibel sagt, Jesus hat einen Geist, eine Seele und auch den Körper. Und deshalb, manche sagen mal, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Und da haben sich Leute manchmal den Kopf drüber zerbrochen. Es ist gar nicht so schwierig, vor allem weil Gott sagt, sein Wort ist so einfach, dass jeder Tor es verstehen könnte. Wenn wir den Geist Christi nicht haben, bedeutet es, dass wir Jesus nicht haben. Ganz einfach. Gott, der Vater, ist Geist, Jesus ist Geist, der Heilige Geist ist Geist. Wenn wir Jesus nicht in unser Leben haben, haben wir nicht Christus, der ein Geist ist in unserem Leben und somit sind wir verloren. Wer Christi Geist, wer also Jesus nicht hat, hat nicht das ewige Leben. Wenn das Wort also auslöschen in der Bibel vorkommt, geht es immer um Feuerlöschen. Der Heilige Geist ist ein Feuer, das in jedem Gläubigen lebt. Er will sich selbst in unseren Handlungen und Einstellungen äußern. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, sich in unseren Handlungen zu äußern, wenn wir bewusst tun, was falsch ist, so löschen oder dämpfen wir den Geist. Wir erlauben dem Geist nicht, sich auf die von ihm gewünscht und war Art, auf von ihm gewünschte Art und Weise zu zeigen und zu offenbaren. Und das ist so praktisch. Wenn ihr so die Wochen zurückschaut, da hat der Herr gesagt, normal beten wir nach der Predigt, in der Lobpreiszeit beten wir mit Menschen. Und der Heilige Geist sagte einen Tag, morgen im Gottesdienst wirst du Leute, die Schmerzen haben oder denen es nicht gut geht, vor der Predigt nach vorne rufen. Du wirst sie nicht fragen, was sie haben, du wirst sie nur berühren, sie werden meine Berührung spüren und ich werde das, was ihr Problem ist, ich werde es ohne Worte, ohne dass du Dinge tust, werde ich es in ihnen vollbringen, erledigen, beseitigen, wie auch immer. Und so habt ihr das auch erlebt. Ihr kamt da vorne oder Menschen auch, die kamen nach vorne. Wir haben nur die Hand genommen und ich halte die Anweisung wahr, du fragst nicht. Du sagst, hörst dir nicht an, sondern du berührst nur. Wenn ich mich jetzt entschieden hätte und sage, okay, du bist jetzt hier, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Mann, liebe Frau, wo immer sie auch jetzt herkommen, was ist ihr Problem? Dann hätte ich in diesem Moment den Heiligen Geist gedämpft. Ich hätte ihn ausgelöscht. Ich hätte nicht auf ihn gehört. Letzten Sonntag, als ich hier war, letzten Sonntag, als ich hier war, da sagt der Heilige Geist auch, rufe Leute, denen es nicht gut geht, nach vorne, bete mit ihnen, also berühre sie. Und dann kamen die Leute, einige nach vorne, und der Heilige Geist sagt dann, frage die Person, was ihr Problem ist. Ich war jetzt eingestellt, ich sage wieder gar nichts, ich bete und es passiert. Aber der Heilige Geist sagt, frage die Person, weshalb sie hier vorne ist. So, bei zwei, drei war es so, bei einer Person sagte, da fragst du jetzt nicht. Das heißt, ich folge den Anweisungen. Und der Heilige Geist weiß es so genau. Hätte ich jetzt für die eine Person einfach nur gebetet, dann wäre dieser Person nicht geholfen worden. Aber diese Person bekannte, sie sagte, warum bist du nach vorne gekommen? Möchtest du, dass der Herr für dich tut? Und dann sagt sie, das und das und das und das und das. Das ist geschehen, das ist passiert, so und so ist die Situation. Und ich musste das jetzt einfach mal bekennen. Und sofort erinnerte mich der Heilige Geist an Jakobus. Diese Person wollte heil werden, aber Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Diese Person bekannte ihre Schuld, die Ursache war für sie nicht guten Zustand. Und ich habe noch nicht für sie gebetet. Während sie es bekannte, empfing sie schon die Heilung und Wiederherstellung. Trotzdem habe ich natürlich gebetet, weil der Geist sagt, segne sie. Merkt ihr wieder, wir dämpfen den Geist nicht. Wir sollten es nicht tun. Wir sollten sensibel mit ihm zusammengehen, mit ihm. Und wenn wir nicht mehr auf unsere Person bedacht sind, wenn uns egal ist, und ich muss dir sagen, was Menschen über mich denken, ist mir total egal. Das ist mir so etwas von egal. Was Leute über mich denken oder reden, müssen sie alle selbst verantworten. Es ist mir egal. Ich werde mich auch nicht rechtfertigen gehen. Jeder, der Böses redet, muss das selber verantworten. Und die Bibel sagt, Gott nimmt dann diese Leute ins Gericht. Wenn er sich doch darum kümmert, warum soll ich mich dann aufregen? Hotter, sagt der Schweizer. Warum? Nein, wir tun das nicht. So, wir gehen in Ruhe. Wir dämpfen den Heiligen, wir sollten den Heiligen Geist nicht dämpfen. Im Alltag, der Heilige Geist möchte, das ist dein Arbeitskollege. Und der Heilige Geist sagt, zeigt dir, er hat großen Kummer, er ist in Not. Der Heilige Geist sagt, geh hin und bete mit dieser Person. Sprich ihn an. Sag du hast große Not, sehe ich. Und ich würde gerne für dich beten. Oder was der Herr dir sagt zu tun. Wenn du das siehst, was wird der von mir denken, wenn ich jetzt da einfach hingehe und ihn anspreche, der denkt, diese religiösen... Du weißt ja, was ein Film in deinem Kopf abgeht. Ich weiß ja, welche Filme in meinem Kopf abgegangen sind. Aber weißt du, heute ist es mir egal. Wenn ich vom Heiligen Geist höre, sprich diese Person an, bete mit ihr, dann gehe ich und tue es. Ja? Und ich weiß, in einem Fall ist Folgendes passiert. Person ist alles nicht so, wie du gesagt hast. Okay, sage ich, dann habe ich mich scheinbar wohl geirrt. So, ein paar Tage später rief mich die Person an. Ich wollte nur sagen, ich habe gelogen. Jedes Wort, das du gesagt hast, stimmte. Also, es lässt mich gar nicht, es beeindruckt mich nicht. Ich folge meinem Zeugnis. Ich folge dem, was der Heilige Geist sagt. Und das sollen wir lernen, das musst du lernen in deinen Kindern. Vielleicht hast du ein gutes Erziehungsbuch gelesen und da heißt es, mach mal deinem Kind so und so. Aber jedes deiner Kinder ist individuell. Und der Heilige Geist sagt, du, das machst du mal jetzt nicht. Mit diesem Kind gehst du mal so an. Wir haben zwei Töchter, Marita und ich, und beide sind total unterschiedlich. Genauso wie Marita und ich total unterschiedliche Leute, Typen sind und trotzdem total unterschiedlich, total einstimmig verliebt. Dass wir Unterschiede sind, das ist doch gar nicht schlimm. Das belebt doch das Leben ein bisschen. Wenn wir den Geist auslöschen oder betrüben können, zeigt das, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit besitzt. Nur eine Person kann betrübt werden. Wir sehen also, dass der Heilige Geist eine göttliche Person ist, die dieses Gefühl empfinden kann. Sobald wir das begriffen haben, können wir besser verstehen, wie er betrübt wird. Hauptsächlich, weil auch wir betrübt werden können. Wir wissen, wir können betrübt werden. Und so wissen wir auch, wir können den Heiligen Geist, der eine Person ist und der uns liebt, der unser Bestes will, wir können ihn betrüben. Einer der hauptsächlichen Dienste des Heiligen Geistes ist es, uns mit unserem Herrn und Retter dazu zu bringen, dass wir uns mit unserem Herrn und unserem Retter Jesus Christus beschäftigen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, glaube ich. Dazu sind wir berufen. Gemeinschaft mit ihnen zu leben, dazu sind wir berufen. Er will uns den Vater und Jesus offenbaren in den verschiedenen Situationen des Lebens. Und ich muss sagen, dass das Angesicht Gottes sehen, ja, du kriegst Offenbarungen auch von Gott und du siehst ihn. Aber worin ich Gott ganz stark erlebe und sehe, seit ich nicht nach Schema F mit Menschen bete, erlebe ich, wie grandios Gott ist. Du betest mit jemand und theologisch würde ich sagen, Mensch, da müsstest du eigentlich so und so rangehen. Und ich gucke zu, was Gott sagt, verfahre so, bete so, diene so, mach es so. Ich hätte es ganz anders gemacht. Und ich hätte gesagt, Mensch, diese Person, die braucht vielleicht mal, dass sie ein bisschen geschüttelt wird. Und der Herr kommt her und streichelt diese Person, die du schütteln würdest. Und du siehst, er streichelt sie und auf einmal sagst du, na klar, Gottes Güte führt zur Umkehr. Gottes Güte. Es ist so schön, Gott zu beobachten, wie er als Heiler da unterwegs ist. Ich kann doch keinen Menschen gesund machen, du auch nicht. Aber der Herr ist der Heiler. Ihn zu betrachten, wie er Worte gibt für Menschen, du würdest theologisch vielleicht ganz andere Worte bringen. Und du beobachtest, wie er es macht, sagst du, wow, so ist Gott. Das beste Beispiel für uns, wenn wir wissen wollen, wie Gott agiert, wie Gott ist, wie Jesus agiert ist, ist, dass wir ganz einfach das Leben von Jesus studieren. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wer mich sieht, also wer ihn, Jesus sieht, der sieht den Vater. Er sagt, alle Handlungen, die ich tue, ihr müsst wissen, in der gleichen Weise arbeitet, agiert, lebt, tut mein Vater die Dinge. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Dann wissen wir, wie Gott der Vater ist. So stark. So, wenn wir sündigen, muss er sich auch, also er will uns den Vater und den Sohn offenbaren und er will uns in deren Ebenbild verwandeln. Wenn wir sündigen, muss er sich von diesem Dienst abwenden, ihn unterbrechen, um stattdessen unsere Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherzustellen. Wir wissen, wenn wir sündigen, oh Mann, mit mir wird das sowieso nicht, da kommt Selbstanklage und Selbstmitleid, ja. Und all dieses ganze Zeug und wir verlieren total den Blick auf Jesus. Und eigentlich würde er uns gerne offenbaren wollen, aber jetzt muss der Heilige Geist kommen, der sagt, Herbert, komm mit Freimütigkeit, mit Zuversicht, mit Offenheit, komm mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Du brauchst doch jetzt dringend Hilfe. Das ist doch, was die Schrift sagt. Lasst uns mit Freimütigkeit, Luther sagt mit Zuversicht, lasst uns mit Offenheit, mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen, wenn uns Hilfe nötig ist. Versteht, statt dass der Heilige Geist mit uns weitere Punkte angehen können, aber manche Leute fallen immer wieder zum Thron der Gnade. Wieder fallen und Thron zur Gnade. Die einzige Beschäftigung, die sie mit dem Heiligen Geist erleben, ist, fallen wieder zum Thron der Gnade, fallen wieder zum Thron der Gnade. Der Heilige Geist möchte aber weiter in unserem Leben mit uns gehen. Er möchte sich auf uns lagern, auf uns ruhen und er möchte sich durch uns in dieser Welt entfalten. Er ist eine Person und er weiß besser, wie er sich den Menschen gegenüber entfalten kann. Wir brauchen ihn nur fließen zu lassen. So, da verlieren wir so wertvolle Zeit, vor allem wenn wir dann vielleicht, ich meine, manchmal ist es doch so, ich kenne das aus der Seelsorge, manchmal haben Leute einen Fehler gemacht, auch einen dicken Fehler gemacht, zusammen gesündigt. Und dann eine Woche, zwei Wochen, manchmal Leute noch länger, laufen im Gesicht und wie konnte ich nur, ich verstehe nicht, dass ich überhaupt noch so sein konnte. Dann sage ich, hör mal auf, komm von deinem stolzen Ross endlich mal runter. Ist doch ganz klar, du bist ein Mensch, du bist nicht ein Vollkommener, du bist nicht Gott und du bist gefallen. Der Gerechte fällt 7-mal und er bleibt liegen und lässt andere auf ihn rumtrampeln. Achso, war das irgendwie anders? Der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Hey, steh doch wieder auf. Steh doch einfach wieder auf. Liegen bleiben bringt nichts. Denk nur an Fußballstadien. Wenn da einer liegen bleibt, den tragen sie nachher raus. Auch wir, wenn wir gesündigt haben, können wir ihn niemals endgültig vertreiben. Das musst du wissen. Er verlässt uns nie. Wir sind durch ihn auf den Tag der Erlösung hin versiegelt. Dies dürfen wir doch nicht als Entschuldigung für Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit gebrauchen, sondern es sollte einer der festen, tiefsten Beweggründe für unsere Heiligung sein. Jaget nach der Heiligung und dem Frieden gegen jedermann, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wenn wir ein unheiliges Leben führen dann, und uns dazu entschließen, darin zu bleiben, dann können wir nicht die Gegenwart Gottes erleben. Dann können wir ihn nicht sehen. Dann können wir, und schlussendlich wird die Sünde uns so verhärten, dass wir schließlich auch ganz wegkommen. Ich meine, wenn wir im Alten Testament reinschauen, Jesaja 63, 10, da heißt es, sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Auch im Alten Testament. Der Heilige Geist war da am Agieren, aber sie haben ihn betrübt. Da heißt es, da wandelte er sich zum Feind und er kämpfte gegen sie. Also da war, bei uns, Gott sei Dank, Jesus hat all unsere Schuld auf sich genommen. Egal, was wir tun, es ist schon bezahlt. Und Apostelgeschichte 5, 3 zeigt aber auch, dass wir durch Sünde, der wir Raum geben, wieder so wegkommen, dass wir schließlich nicht mehr von Gott, sondern wieder vom Satan erfüllt sind. Schauen wir Apostelgeschichte 5, 3. Ananias, Sapphira haben ihr Grundstück verkauft, haben gesagt, wir haben alles, was wir, den ganzen Erlös haben wir gespendet und sie haben gelogen. Was sagt Petrus? Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also Ananias hat zugelassen, dass an die Stelle von Jesus Satan wieder Platz in seinem Leben hatte. Natürlich war er noch im Gottesdienst. Natürlich machte er noch eine großzügige Spende. Niemand hatte ihn gebeten, diese Spende zu machen. Ja? Weißt du, das ist ja genauso mit Maria und Martha. Vielleicht machen wir das nochmal zum Thema. Gott sucht Leute, mit denen er Gemeinschaft haben und Beziehung haben kann. Und ihr wisst, Jesus kommt in das Haus von Maria und Martha. Er setzt sich dorthin. Maria setzt sich sofort bei ihm und sagt, Herr, jetzt muss ich von dir hören. Erzähl mir bitte. Martha ist emsig in der Küche und am Machen, die Brötchen am Schmieren. Jesus ist ja da. Und dann kommt sie schließlich, Jesus, meine Schwester hockt da rum. Kannst du sie nicht mal schicken, mit mir helfen, die Brötchen zu schmieren? Das sagt Jesus, Martha, sie hat das bessere Teil erwählt. Maria hat das bessere Teil erwählt. Du musst sehen, jemand sagte mal, wir brauchen auch Marthas in der Gemeinde. Um Gottes Willen, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen Leute, die mit Jesus leben. Aber wir brauchen nicht Marthas, die in emsiger Betriebsamkeit da ihr Ding abziehen und dann noch andere belästigen, wenn sie nicht in das gleiche Fahrwasser laufen. Denn Jesus, niemand hatte sie beauftragt, die Brötchen zu schmieren. Jesus hat auch nicht um Brötchen gebeten. Jesus war gekommen und er wollte Gemeinschaft haben und sie malocht. Hey, nimm mal Zeit mit Jesus. Verbringe Zeit mit Jesus. Also wenn du bisher gedacht hast, Martha, das ist so eine tolle Person, ab heute weißt du, Marthas, Jesus sagt, das ist nicht das Gute. Jemand sagte mal, der Geist Gottes wohnt in uns, dessen sollten wir uns mehr bewusst sein. Und wir sollten diesen Bewohner, nicht diesen Gast, wir sollten diesen Bewohner in unserem Körper mit Ehrfurcht behandeln und ihn nicht durch schlechte Gedanken, Worte und Taten betrüben. Wir können den Geist nicht verlieren und wir können auch das Ziel der Herrlichkeit nicht verfehlen. Gott hat das Siegel seiner Anerkennung auf uns gedrückt, nachdem uns die Vollkommenheit des Werkes Christi zugerechnet werden konnte. Damit sind wir als Eigentum Gottes gekennzeichnet und in völliger Sicherheit. Wir haben schon jetzt das Siegel des Geistes. Aber der Heilige Geist ist nicht Gast. Ihr wisst doch, diese alten Kindergebete, die man sprach: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ja? Ich will nicht, dass er bei mir Gast ist. Er ist bei mir zu Hause. Mein Haus ist sein Haus. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie sagte mal der kleine Junge, als es Spinat gab: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und schau dir an, was du uns beschert hast. Amen. So, also, ja, das ist der. Kindergebete sind manches Mal schon ganz interessant. So, wenn wir das sehen, Satan hat dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast. Als er sagte, das war der volle Kaufpreis, Verkaufspreis, der Erlös, da hat er gelogen. Und Petrus sagt, du hast nicht Menschen belogen, du hast nicht uns belogen, du hast Gott belogen. Und er wurde auf der Stelle von Gott getötet. Im Gottesdienst wurde er getötet. Seine Frau kommt kurz darauf auch in den Gottesdienst und Petrus sagt, hör mal zu, habt ihr den Acker für den und den Preis verkauft? Das heißt, sie war mit ihrem Mann übereingekommen, wir werden die Gemeinde belügen. So, und sie sagt, ja, für den Kaufpreis haben wir den verkauft. Und dann hat sie, sagt Petrus, auch du hast den Heiligen Geist belogen. Und die Männer, die deinen Mann zum Friedhof getragen haben, die werden jetzt dich raustragen. Und Gott tötete auch sie, mitten im Gottesdienst. Warum? Ananias, Satan hat dein Herz erfüllt. Du hast Jesus nicht mehr, Jesus war nicht mehr dein Herr. Er hat da einen Wechsel in sich vollzogen. Gott lässt solche Dinge in der Gemeinde nicht zu. Christen beten so gerne, oh Herr, lass es bei uns sein wie in der ersten Gemeinde. Ich sage, sei vorsichtig, was du betest. Der Großteil würde wahrscheinlich sterben im Gottesdienst. So, dass wir das einfach mal auch anschauen. Vielleicht noch ein paar praktische Beispiele. Den Heiligen Geist löscht nicht aus. Ich will das mal so an so einem kleinen Licht verdeutlichen. Und wir können auf vielfältige Weise den auslöschen. Wir können, oh, ich will nicht, dass du das mit mir machst. Und dann lässt der Heilige Geist uns in Ruhe. Er wohnt dann weiter in uns. Aber wir können auf vielfältige Weise, Gott möchte etwas tun in einem Gottesdienst. Und wir sagen, also in der Art, das haben wir noch nie so gemacht. Was sollen die Leute von uns denken, wenn wir sowas auf einmal im Gottesdienst machen und wir decken das, was der Heilige Geist tun will, ganz schnell zu. Und wir löschen ihn aus. Und das Tolle, das er im Gottesdienst tun wollte, verpassen wir, weil wir seine Aktion und ihn gerade ausgelöscht haben in seinen Handlungen. Und dasselbe können wir tun in unserem Alltag, wenn wir unterwegs sind, wo immer wir sind, in unserem persönlichen Leben. Er will Dinge in uns tun, er entzündet in uns etwas und wir können es zum Beispiel auslöschen durch unseren Stolz, durch unseren Egoismus oder durch Feigheit, Ängstlichkeit, was auch immer. Du weißt Dinge, die dich betreffen, wo du weißt, der Heilige Geist gibt mir einen Impuls und eigentlich solltest du Dinge tun. Und du sagst, oh bloß, nein, das kann jetzt nicht geschehen. Was sollen die Gäste denken, wenn wir das jetzt in dem Gottesdienst tun? Wir sagen, Heiliger Geist, offenbare dich unter uns, wie du möchtest. Und dann kommt der Heilige Geist und will sich offenbaren in einer Art und Weise, in einer Form, wie wir es bisher noch nie erlebt haben. Und sofort geht bei uns als Leitern dann auch ab, ratatatata. Was werden die Gäste denken? Was werden die Leute denken? Die denken, die sind ja ganz Mischugge. Das sind ja totale fanatische, abgedriftete. Und wir decken es zu. Der Heilige Geist kann es nicht tun. Aber gleichzeitig beten wir weiter, Herr, offenbare dich. Der Heilige Geist sagt nein. Ihr müsst euch erstmal einig werden und wir für euch abklären, wollt ihr wirklich meine Offenbarung oder wollt ihr eure Offenbarung? Wollt ihr, dass ich mich unter euch bewege, wie ich will? Oder soll ich mich bewegen, wie ihr es mir vorschreibt? Ihr müsst aber wissen, ich bin Gott. Ich lasse mir von euch nicht vorschreiben, wie ich mich bewege. Wenn, bewege ich mich auf übernatürliche, göttliche Art und Weise. Hallo? Das ist so wichtig. Ja, Darius, komm du mal zu mir. Keine Angst, ich werde dich jetzt nicht anzünden als Zeichen eines feurigen Mannes. Nein, den Heiligen Geist dämpft nicht. Er wird jetzt auch nicht geduscht. Er hat heute Morgen schon geduscht. Und den Eimer? Ja. So, du hältst mal diese Kanne, dass sie nicht runterfällt. So, wir sagen, auch dieses dämpft nicht, löscht nicht, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Wir beten, Heiliger Geist, fließe in diesem Gottesdienst. Fließe, wie du es möchtest. Jetzt kannst du mal so kippen, reinkippen, ruhig so. Und wir beten, fließe, 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 fließe. Und auf einmal fängt er an zu fließen. Er fängt an zu fließen. Und wir sagen, aber auf diese Art wollen wir es nicht. Und wir können es zumachen, wir können, du weißt das im Garten, wenn du nicht mehr sprühen willst, dann drückst du den Schlauch zu. Die ganze Kraft ist da, der Strom ist da, aber wir sagen, ich möchte nicht auf diese Art, dass geflossen wird. Merkst du, wir wollen, dann dämpfen wir den Heiligen Geist, wir löschen seine Handlungen aus, wir löschen das aus. Du musst wissen, der Heilige Geist möchte in deiner Beziehung, vielleicht auch in deiner Ehe, er möchte da mit einem Strom von Heilung reinfließen. Und sagt, lässt du mich es mal machen, dass deine Ehe in Ordnung kommt? Ich würde gerne zu euch fließen, in euch reinfließen. Und auf einmal merkst du, oh, dieser Heilige Geist, meinem bösen Ehemann, meiner bösen Ehefrau, der begegnet ihn so mit Güte. Nee. Also Herr, ich habe eigentlich erwartet, dass du mit Strenge da mal bei dem Typen durchschlägst. Und wir unterbinden den Heiligen Geist. Wir verschließen es. Die Kraft zu heilen für unsere Wiederherstellung wäre da. Aber wir knicken, ich sag mal, den Schlauch, wie hier mit diesem Gartenschlauch. Und wir lassen ihn nicht fließen. Und dann geschehen die Dinge nicht, die wir wollen. Und ich habe für meinen Teil gesagt, Heiliger Geist, in unseren Gottesdiensten, du kannst tun, was immer du willst. Jesus, du kannst machen, was immer du willst. Ich erinnere an die 3 Sessions am Anfang des Jahres. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Ich bin mit ein Diener, ein Verwalter in diesem Haus. Nicht in diesem gemauerten Haus, sondern wir sind lebendige Bausteine. Und der Heilige Geist möchte fließen und er möchte zu dir fließen. Er möchte auch, dass ich dir in Liebe begegne. Es ist absolut verboten. Manchmal wollen wir herrschen oder bestimmen, auch als Leiter. Es ist nicht erlaubt. Es ist euch nicht erlaubt, über die Leute zu herrschen. Aber jemand, der falsch läuft, den sollen wir natürlich auch in seine Schranke weisen. Aber auch das mit Liebe. Aber weil der Herr baut seine Gemeinde. Und der Herr sagt, die Person setzt du da ein und die Person setzt du da ein. Diese Person beförderst du in diesem Bereich und diese Person nicht. Das bin nicht ich. Der Herr entscheidet, wer was tut und wo er ist. Verstehst du? Das ist so gut. Und deshalb musst du, jeder von uns aber ist berufen, einen Platz einzunehmen. Deshalb sagst du, Herr, du darfst mich in dieser Gemeinde einsetzen, wo immer du willst, an welchem Platz immer du willst. Ja? Und er wird das tun, gemäß der Fähigkeit, die da ist. So, lassen wir den Heiligen Geist ganz einfach fließen. Lassen wir, ist ja schon alle geworden, ne? Ja, da kommt's noch. Okay. So, wir wollen ihn nicht mehr blockieren. Wir wollen ihn nicht mehr behindern. Wir wollen ihn frei laufen lassen. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn dämpfen oder auslöschen, seine Handlung, dann betrüben wir ihn. Einerseits, wir beten, Herr, du kannst machen hier im Gottesdienst, was immer du willst, auch in meinem Leben. Wenn er dann anfängt, es zu tun, was ja gut ist, er tut nämlich nur Gutes, dann sagen wir, aber so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Das sollte doch ein bisschen anders sein. So, ich ermutige dich, selbst wenn wir uns entschieden haben, dem Heiligen Geist nicht zu folgen, selbst wenn wir ihn in unserem Leben ausgelöscht haben, seine Handlungen ausgelöscht haben, ich sag mal den Schlauch, den Fluss des Lebens geknickt haben, dass nichts mehr zu uns fließen kann, dann bist du heute nicht unter Verdammnis. Aber das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass du heute sagst, Heiliger Geist, ich muss das aufgeben, was dich blockiert. Ich will das heute aufgeben und ich werde das heute aufgeben. Und ich treffe die Entscheidung, eine Person zu sein, die du gebrauchen kannst, durch die du fließen kannst, wie, wann, wo immer du möchtest. Ich werde dir nicht mehr vorschreiben. Du darfst mich begleiten, du darfst mich führen, du darfst mich leiten, wo immer es ist. Das ist doch eine gute Entscheidung, oder? Und ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Und du wirst merken, wie sich in deinem Umfeld Dinge verändern. Ich merke das. Immer, wo ich, egal wo ich hinkomme, der Heilige Geist fließt. Ob ich an der Straße jemanden sehe, du machst die Scheibe runter, betest mit der Person. Und auf der Straße, die Person ist nicht gläubig, Gott rührt sie an, Gott heilt sie. Gott macht es. Die Person geht weiter in keine Gemeinde. Aber das ist ja nicht mein Ding. Gott hat gesagt, geh und bete für die Kranken. Tue ihnen Gutes. Und dann tun wir das ganz einfach. Und das andere, wie Gott mit ihnen weitergeht, das ist ja seine Sache. Ja? Ich bekehre doch niemanden. Ich verkündige das Wort und der Heilige Geist, der überzeugt, er überführt. Lass ihn dich überzeugen, dass du ihm Freiraum gibst in allem, was er tun möchte. Und du wirst merken, wie dein Leben gesegneter wird, wie du expandierst, auch geistlich wächst und expandierst, wie du wächst, wie Dinge zunehmen. Ein anderer Bereich, den wir mal anschauen, ich lasse es mal gerade leer laufen. Wir alle sind unter der Gunst Gottes, aber wir haben nicht alle die gleiche Gunst. In der Gunst wächst man zum Beispiel. Auch das können wir bei Jesus lernen. Was heißt es von ihm? Jesus aber wuchs in der Gunst bei Gott und den Menschen. Also Gunst in unserem Leben kann zunehmen. Gunst haben auf einer gewissen Weise haben wir alle. Aber in dem Maß, wie wir Gott auf unserem Leben ruhen lassen, vermehrt sich die Gunst. Und Gott sagt, oh, du bist mir angenehm. Ich kann dir noch mehr dazu geben. Und dann gibt er mir mehr dazu. Gibt er dir mehr dazu. Ich lade dich ein zu einem Leben im Geist. Und nicht einem Leben in trockener Theologie. In einem Leben der Begegnung mit Gott. Und wenn wir jetzt den Lobpreis nochmal gehen, den Herrn anbeten, dann lade ich dich einfach auch ein, hier nach vorne zu kommen und zu Gott ein Statement abzugeben. Ich will diesen Schlauch nicht mehr knicken. Ich will nicht mehr dieses Leben knicken. Abgesehen davon, dass die Schrift sagt, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Wenn du heute Morgen hier bist, ich bleibe einfach bei dem Schlauch und du bist geknickt, dann sagt Gott, nee, kann man nichts machen. Gott wird dich wieder ausrichten, dass es wieder fließt in deinem Leben, dass wieder Ströme lebendigen Wassers durch dich fließen. Und ich möchte dich einladen als Symbol, ich werde einfach hier vorne stehen mit diesem geknickten Schlauch. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe den Heiligen Geist gedämpft, ich habe den Zufluss zu meinem Leben, diesen Zufluss, den habe ich irgendwo blockiert. Aber ich möchte, dass es wieder fließt. Ich möchte, dass Gott, du dich offenbaren kannst. Heiliger Geist, dass du dich offenbaren kannst. Dann kommst du einfach zu mir und dann nimmst du den Schlauch hier so mit beiden Händen und richtest ihn wieder gerade. Als Symbol deiner Entscheidung, ich will Gott nicht mehr behindern. Ich will mit ihm gehen. Ich will mit ihm laufen. Einfach als Symbol. Ich lade dich ein, wenn du es möchtest, das so zu tun. Und durch diese Handlung, das ist eine prophetische Handlung, die du tust, du sagst, ja Herr, ich erlaube dir, durch mich und in mir zu tun, was du möchtest. Gibst du dem Heiligen Geist Raum, jetzt mit dir zu gehen. Zum einen bekennst du, oh, ich habe dich blockiert und behindert. Zum anderen empfängst du aber auch dadurch Vergebung oder Vergebung bezahlt. Die Schuld ist sowieso bezahlt. Ich sage das auch nicht leichtfertig. Aber zum anderen, ab heute soll es wieder fließen. Und dann wird es wieder fließen. Amen. So, wenn wir singen und den Herrn anbeten, kannst du gerne hier kommen. Und dann nimmst du ihn und dann sagst du, dann kannst du zum Herrn sprechen, was immer du möchtest, okay? Danke, Herr Jesus.